Ausländer lieben?
Ja, wieso? Wieso Ausländer lieben? Zum einen steht das in der Bibel. In 5. Mose 10, 19, da steht, auch ihr sollt die Ausländer lieben. Deshalb sollen wir die Ausländer lieben. Das steht auch auf unserer Gebetskarte, dieser Bibelvers. Und könnt ihr gerne mitnehmen, liegen an den Ausgängen. Genau. Seit wann gibt es eigentlich Ausländer? Wo kommen die eigentlich her? Da lese ich euch jetzt aus 1. Mose 11, die Verse 1 bis 9. Die Menschen hatten damals alle, Moment, irgendwie kriege ich das hier. Die Menschen hatten damals alle noch dieselbe Sprache und dieselben Wörter. Als sie nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land Shinar und ließen sich dort nieder. Sie sagten zueinander, los, wir machen Ziegel aus Lehm und bauen sie und brennen sie zu Stein. Die Ziegel wollten sie als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Dann sagten sie, los, bauen wir eine Stadt und einen Turm, der bis an den Himmel reicht. So werden wir uns einen Namen machen und verhindern, dass wir uns über die ganze Erde zerstreuen. Jahwe kam herab, um sich anzusehen, was die Menschen da bauten. Eine Stadt mit einem Turm, das sagte er. Es ist offensichtlich, sie sind ein einziges Volk und sprechen nur eine Sprache. Und was sie jetzt begonnen haben, zeigt, dass ihnen künftig nichts unmöglich sein wird. Sie werden alles tun, was sie sich ausdenken. Los, steigen wir hinunter und verwirren ihre Sprache, dass keiner mehr den anderen versteht. So zerstreute Jahwe die Menschen von dort aus über die ganze Erde. Und sie mussten aufhören, die Stadt zu bauen. Deswegen gab man der Stadt den Namen Babel, Verwirrung. Denn Jahwe hatte dort die Sprache der Menschen verwirrt und sie von diesem Ort aus über die ganze Erde zerstreut.
In unserer Arbeit in Leipzig und Leipziger Land haben wir sehr viel mit Migranten zu tun. Flüchtlinge, sagt man so schön. Die kennt ihr bestimmt auch. Ich nehme an, in Obertshausen gibt es auch welche. Warum kommen die? Was bringt einen dazu, zu fliehen, seine Heimat zu verlassen? Bekämpfung der Fluchtursachen, schönes politisches Wort. Aber ist es wirklich so einfach, wenn unser Lebensstil, unser Bedürfnis, unseren Wohlstand zu bewahren, eigentlich diese Fluchtursachen auslöst? Wenn unser relativ günstiges Benzin verursacht, dass dort im Irak, in Nigeria das Erdöl gefördert wird auf Art und Weise, die die Umwelt verschmutzt, die Lebensgrundlage der Menschen entzieht. Wenn unser E-Auto Lithium braucht und das aber, um es abzubauen, Landschaften zerstört werden, auch wieder Lebensgrundlage entzogen wird. Oder wenn unsere westlichen politischen Entscheidungen Flucht verursachen, dann ist die Bekämpfung der Fluchtursache gar nicht mehr so einfach.
Okay. Identität oder eben keine Identität mehr, Identitätskrise. So geht es den Menschen, die dann fliehen, aus was für Gründen auch immer. Und da ist auf einmal alles weg oder es ist alles anders. Und diese Menschen, die fliehen, die leiden. Für manche ist es so schwer, dass sie krank werden. Nicht nur körperlich, vielleicht psychisch. Manche nehmen sich vielleicht sogar das Leben. Und wir haben euch die Identität mitgebracht. Das ist hier dieser Turm. Und jetzt schauen wir uns mal an, also wenn wir da nämlich was rausholen, was uns ausmacht, zum Beispiel Familie. Ja, jetzt ist der Turm zwar noch stabil, aber je mehr wir da rausnehmen, desto wackeliger wird es. Also Familie bricht weg. Vielleicht fliehe ich noch mit meiner Frau, meinen Kindern, je nachdem. Mein Mann aber, der Rest der Familie, der kommt nicht mit. Also das bricht schon mal weg. Was ziehst du raus? Das ist Sprache, klar. Und wir haben es eben gehört, ja, andere Länder, andere Sprachen. Wir können es erstmal überhaupt nicht verständigen, verstehen auch kein Wort. Also, der Turm wird löchriger. Bildung. Ja, die Schule ist ganz anders. Vielleicht habe ich was Vergleichbares als Schulabschluss in meinem Land gemacht, aber hier wird es nicht anerkannt. Das ist nicht das Abitur, ich kann nicht studieren oder meine Ausbildung zählt hier nichts. Und es ist auch ganz schwierig, das anzuerkennen. So viel mal oder willst du noch was rausziehen? Also ihr seht, wird löchrig. Ja? Und je mehr wir rausholen, und da ist normalerweise viel, viel mehr, was da eigentlich alles, was da wegbricht, ja, ist nicht mehr viel da.
Wer kennt dieses Zeichen? Ja? Sammelpunkt. Nicht Sammelpunkt? Für Wanderer interessant. Schutzhütte. Flucht hat ganz viel mit Angst zu tun. Und auf der Flucht entsteht ganz viel Angst. Und unsere Reaktion auf Angst ist entweder Flucht oder Aggression. Es gibt aber noch eine dritte Möglichkeit. Man kann eine höhere Macht bitten, zu helfen. Und das ist letztendlich das Symbol der Schutzhütte. Ich suche Zuflucht. Wir als Gemeinde können so ein Schutzraum sein, so ein Zufluchtsort. Und ich habe einen Predigttext ausgesucht für heute. Den ich gleich lesen werde. Aber kurz noch ein Gedanke, bevor wir anfangen. Wer darf denn in diese Schutzhütte rein? Oder wer bestimmt, wer rein darf? Also in dem Bericht vom Turmbau zu Babel hatten wir ja von dieser Trennung der Menschen gehört. Gott setzt die Grenzen. Er verwirrt die Sprache und er hat die Grenzen gesetzt. Er hat getrennt. Ich lese jetzt mal aus Epheserbrief, Kapitel 2. Haben wir den Text auch oder so? Okay, ich lese mal ab Vers 14 bis 19. Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen. Durch seinen Tod hat er dem Gesetz mit seinen Geboten und Verordnungen ein Ende bereitet und dadurch Frieden gestiftet, indem er beide in sich zu einem einzigen neuen Menschen schuf. Er hat sie in einem Leib vereint und durch das Kreuz mit Gott versöhnt, sodass die Feindschaft ein Ende fand. Er ist gekommen und brachte die Botschaft des Friedens euch, die ihr fern von ihm wart, und den Juden, die ihm nahe waren. Doch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. finde das eine sehr interessante Stelle, vor allen Dingen, wenn man sie mit dem Hintergrund zu wissen des Turmbaus zu Babel liest, wo Gott die Grenzen setzt, aber hier in Christus hebt er genau diese Grenzen wieder auf. Da ist nichts Trennendes mehr. Und wer in interkultureller Arbeit sich schon mal versucht hat, ohne Christus, der hat das Gefühl, das ist eigentlich unmöglich. Weil in interkultureller Arbeit, da geht es ja auch darum, mein Recht und ja nicht dem anderen zu nahe kommen oder irgendwie was wegzunehmen oder Gleichberechtigung. Und in unserer Welt gibt es keine Gerechtigkeit. Es gibt keine richtige Gleichberechtigung. Wie soll das aussehen? Es muss immer jemand zurückstecken oder jemand kriegt mehr. Das ist einfach eine ganz schwierige Kiste. Und wenn man interkulturelle Arbeit mit Christus macht, ja, da gibt es plötzlich keine Grenzen mehr. Ist das die Realität? Also es ist zumindest die geistliche Realität, es ist die Realität Gottes. Er sagt, okay, die Grenzen sind weg. In Christus gibt es keine Grenze mehr. Da gibt es nur noch einen neuen Menschen. Ihr seid alle zu einem neuen Menschen geworden. Ohne Grenzen zwischen euch. Jetzt muss man vielleicht noch dazu sagen, dass Grenzen ja auch was Schützendes haben. Also für jemanden, der Angst hat, ist eine Grenze Segen. Die tut einem gut. Aber wenn man nur auf diesen Aspekt schaut, vergisst man, dass Grenzen eben auch einengen. Bindungen entstehen und gefangen nehmen, gefangen halten. Man kommt da nicht drüber hinweg. Das ist die Natur der Grenze. Wenn jetzt aber Christus diese Grenze aufgehoben hat, dann, und wir merken es vielleicht gar nicht, wir denken, da ist noch die Grenze, dann muss es ja irgendwie darum gehen, zu lernen, diese empfundene Grenze zu überwinden, die aber gar nicht mehr da ist. Also ich stelle mir das so vor, also wir haben jetzt hier Mauern, das ist jetzt schon mal die äußere Grenze. Da draußen existieren irgendwelche Menschen. Wir wissen, die existieren, aber mit denen haben wir eigentlich nichts zu tun. Wir können sie nicht mal wahrnehmen, weil die sind ja außerhalb dieser Mauer. Alle hier drin sind in meinem Wahrnehmungsfeld. Also sie sind sichtbar. Aber nicht jeder von euch kriegt von mir Aufmerksamkeit. Von hier oben vorne ist sowieso schwierig, Einzelne jetzt zu sehen, aber wir haben nicht so viel miteinander zu tun. Wir nehmen einander wahr. Aber ich sage mal, ich habe heute vielleicht höchstens 10% begrüßt. Die anderen nicht. Die 10%, die ich begrüßt habe, denen habe ich mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Da ist auch nochmal eine kleine Grenze. Aber von den 10%, die ich begrüßt habe, warum auch immer, da ist vielleicht nur noch ein paar Leute, mit denen habe ich in meinem Leben mehr zu tun. Wieder eine kleine Grenze. Und dann ist da eine Person, mit der teile ich alles. Es wäre natürlich auch ungesund zu sagen, ich teile mit allen Personen hier alles in meinem Leben. Aber diese Grenzen sind irgendwie real für uns und mit denen haben wir zu tun. Und jetzt kommt Gott und sagt einfach, hey, die Grenzen sind aufgehoben. Es ist Zusammenkunft möglich. Es ist Versöhnung möglich. Ihr seid mit mir versöhnt, so könnt ihr euch miteinander versöhnen. In meinem Leib gibt es keine Grenze. Aber zurück zu der Frage, wer darf denn in die Schutzhütte? Wenn jetzt einfach jemand hier reinplatzt, dann wird er auch schnell als Eindringling gesehen. Der kennt sich nicht aus. Er weiß nicht, dass man jetzt still ist, wenn einer redet oder irgend sowas. der hat dann auch keine Chance weiterzukommen. Aber selbst diese Wahrnehmung, Aufmerksamkeit oder dieses Leben teilen, da gibt es diese Grenzen. Wer darf eins weiter? Wer darf näher ran? Und da ist es so, dass ja der drin ist, die Tür aufmachen kann. Aber nicht der außen ist. Also um wirklich jemanden weiter in mein Leben zu lassen, muss ich die Tür aufmachen. Muss ich es erlauben. Was passiert jetzt, wenn wir unseren Schutzraum öffnen? Wenn wir Leute reinlassen? Gerade in Bezug auf diese Menschen, deren Identität etwas löchrig geworden ist oder kurz vorm Einsturz steht. Was passiert da? Und in unserer Arbeit erleben wir das, dass wenn wir diesen Menschen eine Würde schenken, die Würde des Gegenübers, wenn wir ihnen helfen, unsere Sprache zu lernen, wenn wir ihnen helfen, jemand zu werden, der sich ausdrücken kann, aber auch dem man zuhören kann, wenn wir ihnen Raum geben, Vergebung zu lernen, dann können sie auch Gott kennenlernen in diesem Schutzraum. Ganz besonders fällt mir da ein junger Mann ein, von meiner Perspektive aus jung, der eigentlich alles verloren hat im Leben. Und ja, selbst gesundheitlich sich kaum noch bewegen konnte, wie wir ihn vor 2 Jahren kennengelernt haben. Und er war wirklich so einsam, er hatte niemanden mehr auf der Welt. Also ganz viele Steine haben gefehlt. Und in den 2 Jahren, es ist jetzt nicht so, dass alles heile Welt ist. Aber irgendwie ist da eine neue Identität entstanden, die das Alte nicht vergessen machen oder wertlos machen. Er muss mit dem Schmerz leben, mit Verlusten leben, aber er hat was Neues, eine neue Identität. Er hat eine neue Familie, eine geistliche Familie. Und trotz seiner Situation kann er Gott danken und sagen, danke, Jesus. Danke für heute. Nochmal zurück zu unserem Bibeltext. Diese Schutzhütte, wenn wir sie öffnen, dann bauen wir auch den Leib Jesu. Der neue Mensch entsteht, wird kompletter, wird vollkommener. Und es ist schon interessant, dass ja da wirklich eine internationale Perspektive in dem Text drinsteht. Diese verschiedenen Völker, die in dem neuen Leib zusammenkommen. Das heißt, Gemeinde oder Leib Jesu muss international sein, um komplett zu sein. Das muss aus, das muss sichtbar sein. Der Turmbau zu Babel, der steht ja dafür, dass Mensch versucht, den Himmel zu erreichen, aus eigener Kraft, so die eigenen Regeln zu setzen, vielleicht Gott zu definieren. Aber es ist dieser Sakralbau. Wir wollen den Himmel erreichen. Den Himmel, den wir verloren haben im Garten Eden, den wollen wir wieder haben. Der soll Teil unseres Lebens sein. Und dann bauen wir uns diesen Turm. Und hier in dem Epheserbrief ist es aber so, dass der Tempel, also Vers 20 habe ich nicht mit eingeschlossen, oder 21, ich kann ja noch kurz dranhängen. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Also Gott baut sich hier den Tempel, er baut den neuen Turm von Babel. Er baut den Turm mit uns. Und in diesem Bau trifft sich Himmel und Erde. In diesem Bau trifft sich Gott und Mensch. In diesem Bau werden unsere Sehnsüchte erfüllt. Und unser Mangel wird aufgefüllt, ausgeglichen. Das ist die Realität, denke ich, von diesem Epheserbrief. Das Trennende ist überwunden. Und in diesem Bau, den Gott zusammenfügt, die Schutzhütte, die wir aufsperren können und Menschen reinlassen können, da trifft sich Himmel und Erde. So, wir haben noch ein Schild umzudrehen.
Ja, was seht ihr hier? Also das ist das Beste. Das ist dieses Zusammenwachsen, das gemeinsam Dinge tun, sich besser und besser kennenlernen und auch verstehen lernen. Das ist ja das Ziel in Gemeinde, dass wir zusammen in Liebe Gott die Ehre geben und zusammen Licht und Salz sind für die um uns herum. Jetzt ist es natürlich nicht so einfach, dieses Zusammensein, Zusammenwachsen. Das wissen wir aus unserer Familie, Ehe, Gemeinde und jetzt auch noch mit Leuten aus einer anderen Kultur, die so ganz anders ticken. Aber das ist, was Gott möchte. Und im letzten Buch in der Bibel, in der Offenbarung, wird es auch nochmal sichtbar, wie das im Himmel ausschaut und wie wir da alle zusammen sind. Also fangen wir hier schon mal an. Ist eine gute Vorbereitung. Und in unserer Arbeit ist uns das auch ein Anliegen. Ja, da wollen wir uns immer mehr rein investieren, dass dieses Zusammenwachsen möglich ist. Dieses Integrieren. Und ja, dass viele, die geflohen sind, wirklich in deutsche Gemeinden ankommen, ein Zuhause finden und zusammen Familie Gottes sind.
Darf ich euch vielleicht zum Abschluss noch von einer Familie erzählen, aus einem fernen Lande, die nach Deutschland kam. Und zuerst kam der Mann und hat hier in Deutschland Jesus kennengelernt und wollte dann seine Frau und seinen kleinen Sohn nachholen. Das hat dann auch geklappt. Aber in dieser Anfangszeit haben wir gemerkt, dass er Angst hatte vor seinen Landsleuten. Ja, Geheimdienst und so weiter. Und dann gibt's vielleicht Probleme für meine Familie. Und er wollte überhaupt nichts mit seinen Landsleuten zu tun haben. Und deswegen kam er zu unserer Gruppe, die international ist, aber hauptsächlich arabischsprachig war. Und was uns natürlich wieder vor sprachliche Herausforderungen gestellt hat, aber zum Glück lernen ja alle ein bisschen Deutsch. Und wie er also dann seine Frau geholt hatte, das war auch nicht so einfach, aber es ging dann, hat er eine andere Wohnung bekommen und dann hat er sein Haus geöffnet und hat die Gruppe, die er dann kannte, eben zu sich nach Hause eingeladen. Und dann haben wir irgendwann zu ihm gesagt, hey, pass mal auf, du musst auch wirklich Deutsche kennenlernen, du musst in deutsche Gemeinde gehen. Und dann sind wir zusammen in eine deutsche Gemeinde gegangen. Und da hat gleich ein paar Leute kennengelernt, so ein bisschen Vermittler gespielt und so. Und es hat einen echt guten Anfang in dieser Gemeinde genommen. Und er ist richtig aufgeblüht und hat gemerkt, er kann wirklich auch was machen. Und hat jetzt jede Woche neue Ideen, was man nicht alles machen könnte, um zum Beispiel auch Iraner zu erreichen. Und er hat auch schon angefangen, irgendwelche Iraner, die er irgendwo kennengelernt hat, zu irgendwelchen Feiern mitzubringen. Also Nauruz ist iranisches Neujahr oder so. Oder Geburtstagsfeier. Und Wir sehen also in 5 Jahren eine Entwicklung, wo er Angst vor anderen Menschen, auch Landsleuten hatte, zu jetzt, wo er sie selber mitbringen will, aber auch in Gemeinschaft mit Deutschen bringen will. Also dieses Internationale ist ihm auch wichtig. Er findet es gut, dass wir aus verschiedenen Gruppen zusammenkommen. Kurden und Araber und Deutsche und Rumänen und Afghanen und Iraner. Und das lebt er und das fördert er und das ist toll. Und das ist so viel Potenzial. Und wir sind auch noch einen Schritt weiter, weil einige aus unserer Gruppe ihre Kontakte nutzen in ihre Heimatländer, um dort auch Zeugnis für Jesus zu sein. Und dieser weiße Pfeil, der aus 2 Richtungen kommt, steht dafür, dass es ja nicht da aufhört in meiner kleinen Welt, sondern dadurch, dass ich Leute in meine Welt lasse, aber auch die weitere Welt, die darüber hinaus einen Segen erleben kann. Und das war ein kurzer Einblick in dem, was wir tun, was uns beschäftigt. Und wir danken Gott, dass wir da sein durften und wir die Beziehung zu euch haben.